Ja, die Big Show 697 geht los mit einem Anruf in London. Da wird sich heute vieles auch drum drehen. Und London, das heißt selbstredend. Sven heißt von der Süddeutschen Zeitung. Guten Morgen, lieber Sven.
Danke dir, Jens. Grüß dich.
Ich weiß gar nicht, womit wir beginnen sollen. Ach doch, ich beginne mit Florian Wirtz, der ja gestern Abend, und das war nur der erste FC Köln, der sich wacker geschlagen hat im deutschen Pokal, aber Florian Wirtz hat wieder doch sehr bemerkenswert gespielt und wir in unserer kleinen deutschen Bubble, ich frage mich immer, ja, natürlich, der FC Bayern hätte ihn gerne, aber ist denn Florian Wirtz in England, ist das überhaupt ein Thema? Ich vermute ja, aber wie groß ist dieses Thema?
Das Spiel habe ich auch angeguckt, Jens, gestern.
Gut.
Ich hatte parallel noch Arsenal gegen Newcastle laufen im League Cup Halbfinale, aber da gab das Spiel im deutschen Pokal deutlich mehr her. Und dann habe ich irgendwann mal festgestellt, dass ich eigentlich viel mehr Leverkusen gegen Köln gucke als Newcastle gegen Arsenal. Und da war bekanntermaßen dann Florian Wirtz natürlich auch einer der Hauptprotagonisten. Ich glaube, es geht darum, wie Florian Wirtz seine zukünftige Karriere plant. Bislang war er ja immer sehr verwurzelt in Deutschland und hat das irgendwie für sich Schritt für Schritt angegangen, ohne jetzt sofort einen großen Transfer im jungen Alter zu tätigen, wie das vielleicht ein paar andere Kollegen getan haben. Hätte war ja immer sehr klar, dass er in Leverkusen noch bleiben möchte. Und ich glaube, es liegt jetzt einfach daran, wie lange er sich noch vorstellen kann, für Leverkusen zu spielen und ob er dann eher den Schritt zum FC Bayern wählt oder ins Ausland. Wenn er ins Ausland gehen möchte, glaube ich, finden sich in der Premier League genügend Abnehmer und die könnten ihn vermutlich auch bezahlen.
Ja, so, einer, der den Schritt gewagt hat und du hast gestern, glaube ich, in der Süddeutschen Zeitung oder was sogar heute in der Süddeutschen Zeitung darüber geschrieben, ist der für mich eigentlich das größte Rätsel der Fußball-Bundesliga, Mathis Tell oder seine Berater sind das größte Rätsel. Ich bin mir da nicht ganz sicher, weil ich nicht weiß, wo glaubt er seine Perspektiven zu wissen. Er hat schon genug Chancen bekommen. Jetzt ist er dann doch in Tottenham gelandet. Manchester United war auch im Gespräch. Jetzt nur mal ganz grundsätzlich, du schreibst ja auch Tottenham, keine gute Saison, viel Spektakel. Wie lange wird man sich das noch anschauen und welche Rolle wird Mathis Tell da spielen?
Ich glaube, dass es halt davon abhängt, wann natürlich irgendwann die Ergebnisse kommen. Momentan habe ich das Gefühl, dass dieses Spektakel den Trainer an Postecoglou noch im Club hält, weil man sich das einfach gerne anguckt. Wir haben ja da häufig darüber geredet, dass halt der Spielstil sich komplett gewandelt hat, gegenüber den Tagen von José Mourinho und Antonio Conte. Und in gewisser Weise ist ja Fußball dann doch Unterhaltung und es macht einfach Laune, den Spurs zuzuschauen. Dass das natürlich irgendwann nicht mehr nachhaltig ist, wenn die Ergebnisse ausbleiben, das ist ja klar. Aber jetzt die Transfers im Winter, die deuten darauf hin, dass Postecoglou nach wie vor den Rückhalt genießt, weil man versucht jetzt der Verletzungsmisere darüber zu begegnen, dass man eben neue Spieler kauft. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass heute Abend für Tottenham viel auf dem Spiel steht, weil es einfach einen Titel benötigt nach dieser ewig langen Zeit. Und wenn es jetzt erneut nicht gelingt, dann kommen wir natürlich an irgendeinen Punkt, wo natürlich die Frustration der Fans überhand nimmt. Bei der Situation von Mathis Tell, glaube ich, ist es einfach eine Frage gewesen, welche Perspektive er für sich selbst sieht. Ich glaube, er ist irgendwann mal klar darüber geworden, dass er vermutlich regelmäßig spielen muss, um sich weiterzuentwickeln, vor allem auch von Beginn an. Die Chance hat er beim FC Bayern offenbar nicht in der Form gesehen, wie er sich das selber vorstellt. Tottenham hat dann früh Interesse signalisiert. Ich glaube, dann hat er für sich noch überlegt, ob es vielleicht nicht noch einen besseren Verein in England gibt, der Interesse an ihm hat. Wenngleich das natürlich wieder ein Wagenspiel ist, weil wenn du jetzt zum Beispiel zum FC Arsenal gehst, dann ist dir halt nicht garantiert, dass du jede Woche wieder 90 Minuten spielst. Insofern glaube ich, dass am Ende des Tages er verstanden hat, dass er einen Verein braucht, wo er vor allem regelmäßig zum Einsatz kommt. Die Perspektive hat er bei den Spurs gesehen, deswegen hat er sich, glaube ich, dahin ausleihen lassen. Und wenn ich den Trainer auf der Pressekonferenz richtig verstanden habe, hat Tottenham offenbar auch die Option, ihn dann längerfristig zu verpflichten.
Ja, Tottenham, du sprichst das an, heute gegen Liverpool, für die es extrem gut läuft in diesem Jahr mit Arne Slot. Wie wichtig nimmt Liverpool diesen Carabao Cup, ist es, glaube ich, um den es geht heute? Spinnt ihr da mit der Mannschaft 1B oder wird da niemand sein, dessen Namen man schon irgendwann mal gehört hat?
Ich glaube, dass es vollkommen egal ist, wie dieser Cup da heute Abend heißt. Ich glaube, da könnte die Champions League ausgespielt werden oder irgendein Kirmeswettbewerb. Das Spiel ist von enormer Bedeutung für beide Seiten. Weil wenn du so eine souveräne Saison hast wie Liverpool, dann willst du ja, dass am Ende irgendetwas dabei rauskommt. Ja. Du willst was in der Hand haben. Und ob das dann jetzt in erster Linie mal der Champions-League-Pokal ist oder der Liga-Pokal, ist egal. So, und heute Abend besteht die Chance, dass wenn sie Tottenham schlagen und diesen 0-1-Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen, dass sie im Finale stehen und haben dann gegen Newcastle eine sehr gute Chance, in 2 Monaten den ersten Titel abzuräumen. Wenn das heute Abend allerdings schief geht, dann dreht sich ja das alles komplett um. Dann sagt man, es war eine grandiose Saison bis hierhin, aber der erste Titel ist schon mal weg. Und dann stehst du automatisch in den anderen Wettbewerben noch mehr unter Druck. Insofern hat das sowohl für Liverpool als auch für Tottenham heute Abend eine enorme Bedeutung. Und ich glaube, es wird auch ein sehr gutes Fußballspiel werden.
Jetzt muss man natürlich sagen, realistischerweise, also ich glaube, kommende Woche ist dieses Nachholspiel endlich gegen Everton. Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Und dann sind aber, wenn das gewonnen werden sollte, sind es ja 9 Punkte Vorsprung auf Arsenal. Also von der Meisterschaft her, ich glaube, wir haben vor 2 Wochen gesagt, it's the championship to lose für den FC Liverpool.
Definitiv, Jens, aber schau dir die Saison vom VfB Stuttgart an. Du verlierst in der Liga in Mainz, du verlierst in der Champions League, gehst raus, verlierst du nochmal gegen Gladbach und keiner möchte wissen, was passiert wäre, wenn sie jetzt im DFB-Pokal Augsburg nicht geschlagen hätten. Die Dinge können sich extrem schnell drehen. Und wenn du es jetzt mal aus einer anderen Perspektive siehst, heute Abend geht Liverpool raus, dann würde man Fragen stellen, ja, wie kann es sein, dass es gegen Tottenham passiert? Und dann verlierst du eventuell nächste Woche das Merseyside-Derby. Am Mittwoch, das ist übrigens das letzte im Goodison Park, weil die im Sommer das Stadion wechseln. Und dann auf einmal sind es nur noch 6 Punkte. Und obwohl die Saison so souverän sind, und obwohl sie immer noch auf dem Weg zur Meisterschaft sind, würde sich sofort das ganze Narrativ drehen. Und deswegen glaube ich, dass es für Liverpool heute Abend sehr wichtig ist, schon mal dieses Finale im League Cup auf der sicheren Seite zu haben. So wie das in der Vorsaison bei Jürgen Klopp war. Man hat damals den League Cup gewonnen und obwohl es danach nicht hinten raus nicht mehr so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat, der Pokal war am Ende da. Und darum geht es letztlich.
Okay. Ich bin am Sonntag, am frühen Abend aus Wien zurückgekommen und habe mir dann die zweite Hälfte zwischen Arsenal und Manchester City angeschaut, sehr, sehr interessiert angeschaut. Ich gehe mal davon aus, Sven, du warst im Stadion und der Ausgleich von Erling Haaland, der dann gebührend gefeiert wurde und kaum hat sich Haaland wieder eingefangen gehabt, spielt Phil Foden diesen Pass in die Mitte. Arsenal schießt das 2-1 und gewinnt damit 5-1. Wie ist denn, das muss KI generiert gewesen sein, weil ich dann ein Interview von Miguel Arteta gesehen habe, das kann er so nicht gesagt haben, aber wie ist denn das Verhältnis zwischen Arteta und seinem, unter Anführungszeichen, Lehrmeister Pep Guardiola? Wie wichtig war dieser Sieg, dieser hohe Sieg, dieses 5-1 für Arteta, gerade im Hinblick auf dieses Verhältnis mit Guardiola?
Ich glaube, die Beziehung zwischen Mikel Arteta und Pep Guardiola muss man trennen. Da gibt es auf einmal die persönliche Ebene und einmal die berufliche Ebene. Auf der persönlichen Ebene glaube ich, dass Arteta Guardiola für einen Genie hält. Und drunter wird das nicht machen, wenn du ihn dazu befragst. Dafür haben die beiden zu lange bei Manchester City zusammengearbeitet. Da hat, glaube ich, Arteta auch zu viel mitgenommen. Er wollte ja da auch zu City hin, um sich dort zu entwickeln. Und unter dem, was Guardiola gemacht hat. Insofern glaube ich, dass auf dieser menschlichen Ebene keiner ein schlechtes Wort über den anderen verlieren wird. Auf der beruflichen Seite ist es natürlich so, dass sie jetzt in maximaler Konkurrenz zueinander stehen. Und ja, ich glaube, man kann nicht leugnen, dass Arteta den Eindruck hinterlässt, dass er schon seinen Lehrmeister unbedingt schlagen möchte. Da ist er ja auch nicht der Erste. Das geht ja vielen so praktisch. Und der ist ja zu Arsenal gekommen, um in gewisser Weise City von dieser Dauerdominanz zu lösen und endlich auch einen Titel zu gewinnen. Das hat halt bislang nicht funktioniert. Dazu kam noch, dass vor allem die schmerzhaftesten Niederlagen natürlich gegen Guardiola entstanden sind. Und er versucht natürlich jetzt seit geraumer Zeit eine Mannschaft zu entwickeln, die in der Lage ist, City zu schlagen. Und darüber hinaus hat sich das natürlich dann hochgeschaukelt, weil diese Partien dann immer von sehr viel Intensität, auch ein bisschen von Hitzigkeit geprägt waren. Und da bleibt natürlich am Ende eines Spiels immer was hängen. Und ich glaube, jetzt bei diesem 5-1 für Arsenal ist es dann komplett rausgekommen, weil man mit diesem Ergebnis so ein bisschen sich revanchieren konnte für all die Niederlagen, die man zuletzt erlitten hat. Das Bittere für Arsenal, und das ist natürlich die Pointe der Geschichte, dass jetzt, wo sie endlich City distanziert haben, das Tor zur Meisterschaft immer noch nicht offen steht, weil jetzt der FC Liverpool vorbeigezogen ist. Das ist so ein bisschen das Karma des Clubs momentan.
Das wäre so gerade der nächste Punkt gewesen, den ich anspreche. Jetzt haben sie es endlich überholt und in diesem Jahr deutlich. Ich glaube auch nicht mehr, dass sich da bis Ende des Jahres was ändern wird. Aber Liverpool ist so konstant, dass das Arsenal dann doch nicht vorbeikommt und endlich mal wieder die Premier League gewinnt. Ist das noch anstehende Treffen zwischen Arsenal und Liverpool in London oder wird es in Liverpool ausgetragen?
Ich sehe nur eine Chance für Arsenal momentan, lieber Jens, das ist Dubai. Dubai muss es richten für Arsenal. Sonst wird es extrem schwierig. Ich glaube, sie sind schon auf dem Weg dorthin, wenn ich das richtig verstanden habe. In der Vorsaison war es so, dass Arsenal aufgrund der Niederlagen im Pokal dann ein bisschen eine spielfreie Zeit hatte. Das haben sie genutzt, um ins Wintertrainingslager nach Dubai zu fliegen. Als sie daraufhin zurückgekommen sind, haben sie eine enorme Siegesserie hingelegt. Meines Erachtens deswegen, weil der Druck weg war. Sie waren in der Meisterschaft um viele Punkte distanziert. Man hat nicht mehr so richtig was von Arsenal erwartet und dann haben sie sich in den absoluten Lauf gespielt. So muss es jetzt in dieser Rückrunde wieder gehen. Also sie sind im FA Cup ausgeschieden gegen Manchester United, im League Cup haben sie jetzt gegen Newcastle verloren. Sprich, es gibt jetzt am Wochenende eine spielfreie Zeit für Arsenal und offenbar versucht Arteta das zu kopieren, was ihm da in der Vorsaison gelungen ist. Fairerweise muss man sagen, die Ausgangslage ist relativ identisch, weil in der Liga hängen sie auch wieder zurück, in den Pokalwettbewerben sind sie draußen. Vielleicht können sie aus dieser Situation heraus nochmal oben rankommen. Ich glaube, das wird allerdings nicht der Fall sein, weil Liverpool im Vergleich zur Vorsaison wesentlich stabiler ist und zum anderen Arsenal auch momentan mit so vielen Verletzungsproblemen zu kämpfen hat, dass die Qualität der Mannschaft es aus meiner Sicht momentan nicht hergibt. Da reden wir über Ausfälle von Gabriel Jesus, von Bukayo Saka. Gestern hat sich offenbar noch Martinelli verletzt. Deswegen wollte ja Arteta unbedingt, dass da im Angriff nachgelegt wird. Aber das ist in den vergangenen Tagen nicht passiert. Jetzt muss es also Dubai richten.
Ich blicke immer gern, wie du weißt, zu Crystal Palace und verlieren zu Hause.
Ich auch übrigens.
Ja, und verlieren zu Hause. Ich glaube, Brentford war es, fahren aber dann nach Manchester und egal wie schlecht es Manchester United geht, aber ich glaube, Oliver Glasner richtig zu zitieren, zumindest sinngemäß, ein Sieg in Old Trafford ist halt nach wie vor immer noch was Besonderes. Und dieses 2-0 muss allen Fans von Palace heruntergegangen sein, wie warmes Olivenöl.
Ja, natürlich, ich glaube auch, dass Oliver Glasner bislang noch nicht im Old Trafford gewonnen hat, oder?
Also, ich weiß nicht, ob er immer mit Stuttgart mal, mit Frankfurt mal dort war. Vielleicht war er mit Frankfurt mal dort und hat gewonnen, aber ich glaube nicht.
In Barcelona war er mal, daran erinnere ich mich. Aber im Old Trafford, glaube ich, ist er noch nicht vollständig geworden. Nein, das ist ein großer Sieg, sowohl für den Club als auch für Oliver Glasner. Und das Spannende ist doch, dass sie vor ein paar Tagen den Linksverteidiger Ben Chilwell vom FC Chelsea verpflichtet haben. Und weißt du, was der gesagt hat auf die Frage, warum er jetzt sich Palace anschließt, also einem vermeintlich kleineren Club? Hat er gesagt, schau dir mal die Bilanz des Clubs an. Also da muss ich ja nicht mal überlegen, um da sofort zuzusagen. Schau, wie sie Fußball spielen und wie sie momentan dastehen. Und das hat mich dann kurz nochmal dazu animiert, dass ich dann nachgeguckt habe. Und wenn du dann tatsächlich nachschaust, dann stellst du fest, vergangenen 7 Spiele, eine Niederlage, angesprochen von dir gegen Brentford. Also das läuft, das funktioniert, sie sind mittlerweile im Tabellenmittelfeld angelangt und wenn sie so weiter punkten würden mit dem Schnitt, den sie zuletzt hatten, wenn man das auf die Saison hochrechnen würde, dann könnten sie um Europapokalplätze mitspielen. Denn du darfst ja nicht vergessen, sie hatten ja einen Saisonstart, wo sie ja mehrere Spieltage lang überhaupt gar nicht gepunktet haben. Sie waren ja in einer ganz schweren Krise, waren ja fast unten in der Abstiegszone drin. Und dass sie jetzt nach 24 Spieltagen 30 Zähler gesammelt haben, ist alle Bonheur und jetzt geht es darum, ob sie vielleicht die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte hinkriegen können. Also bislang waren sie immer nur 10. Es könnte der neunte Platz werden. 6 Punkte ist der Rückstand auf Fulham. Ich traue das Palace in jedem Fall zu.
Und was dann bei meinem Wien-Besuch ein bisschen untergegangen ist, ein 7-0 von Nottingham Forest gegen Brighton. Das wird Fabian Hürzeler natürlich nicht runtergegangen sein wie lauwarmes Olivenöl, aber ist das genau dieser Rausch, in dem Nottingham sich jetzt seit Wochen befindet, den Arsenal braucht, um noch das Premiership angreifen zu können? Ist doch unfassbar eigentlich. 7-0 in der Premier League. Ich erinnere mich, Southampton hat, glaube ich, was 9-0. Ralf Hasenhüttl hat, glaube ich, 2 sehr, sehr hohe Niederlagen überlebt. Ich meine, es wäre 9-0 gewesen. Du weißt das besser als ich. Aber 7-0 Nottingham Forest. Also jeder muss Nottingham Forest mindestens, glaube ich, im Moment schon als das zweitliebste Team haben in England.
Du, die werden genauso umarmt wie damals Leicester City, als sie Sensationsmeister 2016 geworden sind. Vielleicht sollten wir mal auf eine Expedition in die Midlands gehen. Irgendwas muss da in dieser Gegend offenbar vorhanden sein, warum da ein Traditionsclub nach dem anderen da aus dem Boden zurück aufersteht und dann die Premier League aufmischt. Großartig, weil du gesagt hast, das benötigt Arsenal. Das werden sie nicht hinkriegen, weil diese Historie von Nottingham Forest, die kann Arsenal momentan in dieser Form, in dieser Konstellation nicht aufbieten. Wenn du dich in so einen Lauf spielst, weil du eigentlich weg warst, weil niemand was von dir erwartet hat, weil letztes Jahr fast abgestiegen ist. Ich glaube, nur aus diesem Material kann sich dann so eine Geschichte zusammensetzen. Und stellvertretend, dieser Torjäger Chris Wood, 33 Jahre alt, kommt aus Neuseeland, ist jetzt der drittbeste Torjäger der Premier League, hat 17 Treffer in 24 Spielen erzielt. Sag mir mal, wie realistisch das grundsätzlich ist, dass da jemand aus Neuseeland hier rüberkommt und dann in dem Alter mit dem Verein so eine Bilanz hinlegt. Absolut großartig. Und ich habe dir damals schon gesagt, ich glaube, sie ziehen das durch. Und die Chancen, dass sie da mindestens mal auf einem Europapokalplatz am Ende landen, sind echt groß. Und ich traue es ihnen auch zu, dass es vielleicht mit der Champions League klappt. Und wenn du mal so eine Kameradschaft in der Mannschaft hast, im Verein, und dann so ein Lauf und diese Leichtigkeit vorhanden ist, und dann kommt noch diese Historie und die Fans, das prägt dich unglaublich. Und all das Ganze ist momentan in Nottingham zu besichtigen. Ich würde sagen, die Aussichten des Vereins, die sind ähnlich grandios wie der Blick vom Nottingham Castle aus.
Und dann lass mich aber abschließend fragen, ist es zulässig, hier eine Parallele zu ziehen, weil du Leicester City angesprochen hast. Jamie Vardy war ja auch nicht mehr ganz frisch damals, als er Leicester zum Titel geschossen hat. Vielleicht war er noch nicht 33, aber Geschichte wiederholt sich, ja oder nein?
Das Zitat ist so gut, dass man im Sport sagen muss, ja, sie wiederholt sich und hoffentlich wiederholt sie sich. Das ist ja jetzt auch schon in einigen Fällen bewiesen worden, dass das immer wieder Clubs mit einer großen Historie dann mal ein paar schwere Jahre durchleben und dann wieder zurückkommen. Ich glaube auch, dass diese Zusammensetzung der Mannschaft ist ja interessant. So jemand wie Chris Wood, der jahrelang ja kaum beachtet worden ist und so weiter. Und dass der dann in dieser Konstellation dann auch den Großen ein bisschen so ein Schnippchen schlägt. Das hat was im Sport. Und deswegen drückt man denen ja natürlich auch die Daumen. Und die Parallelen, die sind ja offensichtlich. Du schaust, wie sie verteidigen. Alle Mann sind da hinten drin. Die Linien sind sich aus. Eine brutale mannschaftliche Geschlossenheit. Der Trainer Nuno Espirito Santo, der das ein bisschen so angeht wie damals Ranieri, total im Hintergrund, moderiert das Ganze sauber weg. Das ist ein guter, kompakter Defensiv- und Konterfußball. Dann hast du schnelle Außen, vorne hast du einen Torjäger. Im Mittelfeld haben sie richtig gute Spieler wie Morgan Gibbs-White. Das ist ja damals auch bei Leicester ein bisschen unterschätzt worden. Man hat ja gesagt, oh, man kennt diese Spiele überhaupt nicht und die sind durch die Decke gegangen. Und wenn du dann natürlich genau hingeguckt hast, dann hast du gesehen, okay, wir sind ja etliche Spieler, die eine enorme Qualität haben. Wie damals N'Golo Kanté zum Beispiel, hat er dann auch eine beachtliche Laufbahn bei Chelsea hingelegt. So ist es bei Nottingham auch. Und da geht es natürlich dann darum, für die nächste Saison, wie kann es gelingen, die wichtigsten Spieler zu halten. Da würde es natürlich gut tun, wenn du dich für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert. Der Unterschied zu Leicester, um das vielleicht noch zu erwähnen, ist, dass ich glaube, dass der Eigentümer Evangelos Mainakis diesen Club unbedingt in der Spitzengruppe etablieren möchte. Der sagt nicht, das ist eine grandiose Saison und dann geben wir uns wieder damit zufrieden, 14. in der Tabelle zu werden. Nein, der will da bleiben. Bei Leicester damals hatte man das Gefühl, dass der Club total überrumpelt ist und es einfach genossen hat, da oben zu sein, aber insgeheim schon wusste, dass es vermutlich irgendwann mal wieder ein anderes werden gehen würde.
Wer hätte das gedacht mit den Big Four oder meinetwegen Big Six, dass Nottingham hier so reinpfuscht. Wir bleiben dran, Sven. Wir rufen alle zwei Wochen bei dir an. Das ist hiermit beschlossen. Ich freue mich sehr, dass du immer für uns Zeit hast. Danke dir. Kurze Pause in der Big Show 697. Mit Fußball sind wir noch nicht ganz fertig.